Markus erschüttert heute das Schweizer Weltbild in seinen kulinarischen Grundfesten.
Ich glaube, die Schokolade reicht nicht mehr.
Und Thorsten verschlägt es fast die Sprache.
Ich bin nicht mal über den ersten Halbsatz hinausgekommen.
Hanna hingegen kommt zu einer überraschenden Erkenntnis.
Da sind wir uns alle mal einig.
Ich habe die große Freude, ins erste Thema heute einzuführen. Und zwar die Marke Burberry hat in den letzten Jahren, wie man so schön sagen würde, einen kräftig auf den Deckel bekommen. Sowohl umsatzmäßig als auch markenmäßig scheint sie nicht mehr da gewesen zu sein, wo sie sich eigentlich über Jahrzehnte gesehen hat, nämlich an der Vorfront des Luxusgeschäfts aus den britischen Königshäusern und ihren Umgebungen. Man erinnere nur an den ikonischen Trenchcoat, die Karo-Schals, wetterfeste Mode und dergleichen. Die britische Heritage floss aus allen Ecken der Marke. Nun ist es im letzten Jahr so weit gekommen, dass die Marke anscheinend einen Turnaround notwendig hatte und man hat einen neuen CEO engagiert, den ehemaligen Coach und Michael Kors CEO Joshua Schulman. Der diagnostizierte trocken und direkt, dass diese Marke zu fancy geworden sei und nicht mehr den Kontakt gehabt hatte zur Zielgruppe. Zudem haben sie auch einiges auf den Deckel gekriegt in Sachen Qualität. Sie wurden häufig im Qualitätsbeurteilungsmaßstäben der Luxusindustrie weit hinten genannt, mit schlechter Verarbeitung und beileibe nicht mehr auf der Höhe dessen, was man als Craftsmanship bezeichnet. Und nun wurde die Marke neu aufgestellt und versucht mit der Rückbesinnung auf das Britische, nicht nur auf der Produktebene, sondern vor allen Dingen in der Markenkommunikation sichtbarer zu werden und mit einer aktuellen Kampagne, die die Medien momentan für Burberry Streets genannt, rund um die britischen Musikfestivals, aber auch mit einer ikonischen Figur, die Thorsten sehr freuen wird, nämlich Liam Gallagher aufgenommen haben als Frontman von Oasis, der gemeinsam mit seiner Familie, seinen drei Kindern auftritt in diesen Spots und eine Roughness rüberbringt, die man bei Burberry lange nicht gesehen hat und versucht, fast mit ein bisschen Counterculture diese Festival-Ästhetik und die Rebellion rüberzubringen und den Kontakt zur Musik-Subkultur bzw. dem Britpop-Style näher zu kommen. Und für mich die Frage an euch, kann das Burberry schaffen? Ist da Burberry geeignet für, sich jetzt an eine Festivalkultur zu hängen und damit sozusagen wieder die Subkulturen für sich zu beleben? Und ist dieser Schritt, die Fanciness rauszunehmen, der richtige?
Burberry musste ja in der Vergangenheit schon viel ertragen. Ich glaube, wenn man so auf die Geschichte schaut, das ist ja wie bei vielen Luxusmarken, aber hier wirklich ganz besonders schon eine Wellenbewegung und die Marke wurde immer wieder gekapert von bestimmten Gruppen und ich glaube, das ist jetzt gar keine so wahnsinnig neue Herausforderung, dass diese Marke wieder relevant gemacht werden muss. Vielleicht war es in der Vergangenheit mal eine andere Challenge, dass das Karo zu sehr gesehen wurde. Heute ist halt eben, dass dieser Wert nicht mehr so dahinter steht und sich die Marke verloren hat und ich glaube, das ist wirklich die Hauptherausforderung, dass man sich so weit entfernt hat von diesem ikonischen Produkt, von dem Trenchcoat. Und ich war jetzt selber nochmal auf der Website und wenn du auf die Website gehst, ey, es ist wirklich Wahnsinn. Man findet ja alles bei dieser Marke, von dem Bikini über die Badelatschen zum Hoodie bis hin zum Make-up, Socken, Teddybär-Schlüsselanhänger, iPhone-Hüllen. Also all das bietet Burberry heute an und alles eben auch in diesem krassen Karo-Muster. Und da hat sich sicherlich die Marke auf dem Weg etwas verloren und dementsprechend finde ich jetzt diese Rückbesinnung zu sagen, wir setzen mehr auf das Britische, wir setzen wieder mehr auf die Kernprodukte, auf das Ikonische, auf den Trenchcoat, auf die Schals. Das finde ich sehr gelungen. Ob es dann wirklich in der Umsetzung auch so stattfindet, wage ich zu bezweifeln. Also ich finde jetzt diese Spots, diese Kurzfilme, die du angesprochen hast, Markus, sehr gelungen und eben auch das, was jetzt rund um diese britische Festivalkultur stattfindet. Aber die anderen Themen eben, wie gesagt, das Sortiment zum einen und zum anderen jetzt aber auch Aktivierung auf Ibiza mit Hotels, die Liegen und Kissen in dem Burberry-Look haben. Irgendwie so richtig konsistent erscheint mir das momentan noch nicht. Obwohl ich glaube, dass viel in dieser Marke drinsteckt. Also ich glaube, sie hat wahnsinnig viel Potenzial, wahnsinnig viel Geschichte, die man eigentlich erzählen könnte. Man will nur wahnsinnig viel gleichzeitig und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Ich bin auch viel positiver als Markus in seiner Beurteilung. Interessanterweise bin ich da nicht alleine und zwar nicht nur zusammen mit Hanna, sondern auch mit einigen Investoren, die gerade in den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass die Burberry-Aktie ja wieder nach oben gegangen ist. Und der Hintergrund ist, dass der immer noch neue CEO Schulman seine Strategie hat erläutern können. Und ich finde schon, rein aus einer Marken- und Marketing-Sicht, dass er die richtigen Dinge zumindest erstmal gesagt hat. Das eine ist Back to Basics, sprich klar sind wir eine Luxury-Brand, aber in einem ganz fokussierten Bereich, der eben, wie Hanna es ja auch unterstrich, um ikonische Produkte kreist, im Zentrum natürlich der Trenchcoat und alles, was man noch anziehen kann, wenn das Wetter halt nicht so gut ist. Das ist das eine Element. Und das andere Element, und das ist natürlich schon eine Herausforderung, aber das ist halt Kern der Marke, das ist diese Britishness gekreuzt mit Understatement der britischen Royals. Das umzusetzen mit Testimonials, du hast ihn genannt, Liam Gallagher, aber ja nicht nur, sondern sie setzen auch ein die Olivia Colman, die ja auch einen ganz, ganz eigenen Charakter hat. Berühmt, also in Großbritannien kennt die jeder, aber weltweit berühmt geworden ist sie ja als Queen Elizabeth in The Crown. Wenn man Liam Gallagher richtig interpretiert, das ist 100% Großbritannien, ja, aber nicht mehr nur die Arbeiterband aus Burnage, Manchester, sondern der Leadsänger der Band, für die in diesem Sommer 14 Millionen Briten Ticket haben wollen. Ich würde das im Grunde übersetzen in echte Rock-Aristokratie, was im Grunde ja zu Liam Gallagher nicht passt, aber der Mann trägt halt auch gerne Trenchcoat-ähnliches.
Ich bin ja gar nicht so negativ, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hatte Burberry auch einen Whisky im Sortiment und der lief hervorragend in Japan. Also je weiter du weg warst von den Kernmärkten, desto mehr gab Burberry das her, was Burberry hergeben konnte, nämlich für Britishness zu stehen. Hanna, du hast es gesagt, bis zu den Teddybären im Burberry-Muster, das ist das klassische Problem des Brandmilking, was du tust, um deine Marke in ihren letzten Potenzialen auszureizen. Und da haben sie sich in den letzten Jahren echte Mühe gegeben, da unheimlich weit zu gehen. Dass die jetzt wieder am Kern ansetzen, finde ich absolut richtig. Ich finde auch diese Verbindung gar nicht schlecht. Der Spot, der taugt mir auch was, obwohl es nicht meine Mucke ist. Aber dieses ganze Spiel mit der Subkultur, dieser Festivalkultur, ist etwas, was man glaubwürdig spielen kann als Burberry, wenn man es richtig macht. Das erlöst dich aber nicht von dem Problem, dass du extrem im Produktsortiment und bei deinen Lizenzen gucken musst, wen du da nicht alles rauskickst und wie du mit dem Wegfallen von diesen Incremental Values dann auch nachweisen kannst, dass du eine Profitabilität erreichen kannst. Von der Strategie her habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich halte es sogar für ein unheimlich gutes Beispiel für etwas, was du momentan allen Orten findest. Dieses Anklinken an Subkulturen. Also da entsteht ja gerade auch ein Agentur-Ökosystem, was sich nur darum kümmert, als Kulturerklärer und Subkulturversteher für die Marken, denen den Zugang zu geben. Und ich halte das für ein großes Problem der meisten Marken, die aufstrebend sind oder zurück zu ihrem Kern wollen, dass sie sich mal fragen müssen, wo ist eigentlich unsere Subkultur, wo wir herkommen. Ich kann mich erinnern, dass das mal Fred Perry früher auch hatte. Weil die Subkultur, da wollten sie garantiert nicht mehr hin. Den Doc Martens geht's ähnlich. Aber du hast ganz viele Marken, die heute momentan extrem daran interessiert sind, sich eine Subkultur, Annäherung suchen, um damit wieder relevant zu werden. Und dafür ist Burberry für mich ein echt gutes Beispiel. Man muss sehen, ob es klappt. Ich bin da auch gar nicht mal so negativ. Bloß ich finde es extrem interessant, wie relativ unverfroren dieser Link gesucht wird. Und komischerweise scheint es ja in einer gewissen Form zu formulieren. Ihr habt es ja gesagt, man glaubt ja dieser Strategie mehr als dem, was sie vorher gemacht haben.
Ich würde gar nicht so nur auf diese Festivalkultur gehen. Ich glaube, das ist ein Aspekt von mehreren Aspekten. Und es geht im Kern viel, viel mehr um diese Rückbesinnung auf die Herkunft und Heritage des Unternehmens. Und das würde ich jetzt nochmal trennen von dem klassischen Cultural Marketing, wo es eben bei den anderen Unternehmen hingeht oder bei den anderen Marken, die danach so streben. Aber ich stimme dir eben zu im Hinblick auf dieses Sortiment und ich sehe da keine Bemühungen, sich zu trennen. Und eine andere große, große Herausforderung sehe ich in der Preisfrage. Du hast es angesprochen. Also sie gehen massiv runter mit den Preisen bei den Taschen und da landet man dann schon irgendwie bei so einer Marke, die sich in der Mitte befindet des Luxusmarktes und dann aber so, ja, dieses riesige, sehr unübersichtliche Sortiment hat mit diesem krassen Muster, was man sich eben auch schnell übersieht. Und das finde ich schon herausfordernd. Und da bin ich gespannt, wo es eben hingeht, wenn auf einmal Taschen auf dem Markt sind von Burberry, die einfach deutlich weniger kosten als vorher.
Naja, das kommt auch so ein bisschen vom Kollegen Schulman, der halt vorher Michael Kors und Coach geführt hat. Das sind ja nur auch, die sind natürlich ja auch eher die Premium und nicht die Luxusmarken. Aber wenn man mal ehrlich ist, das sind Positionen, da hat man sich in der Automobilindustrie früher drum geprügelt, dort zu sitzen und den Rahmen da abzuschöpfen. Muss auch nicht verkehrt sein. Ich glaube auch nicht, dass es Burberry gelingt, in die Höhen von Louis Vuitton sich aufzuschwingen. Das ist auch die falsche Richtung. Aber wenn man die Positionierung sauber spielt, ist das völlig in Ordnung.
So gut geht es jetzt der Louis Vuitton in dem Sinne auch nicht. Ich glaube, trotzdem, die große, große Gefahr ist, dass du mit Luxusprodukten eben nicht willst, dass jeder Dritte das Muster trägt. Und das ist schon eine große Gefahr, wenn du das so krass nach außen hin siehst wie bei Burberry.
Aus meiner Sicht ist wirklich die Frage, wie ernst meint er es mit seiner Formulierung Back to Basics? Also wie ernst meint er das mit der Fokussierung? Ja. Ein zwangsläufiger Schritt, den man natürlich eben nicht von heute auf morgen machen kann, ist der, das Sortiment schon massiv zusammenzustreichen. Weil es ist halt die totale Hybris, mit irgendwelchen Handtaschen gegen Hermes und Co. antreten zu wollen. Da kannst du immer nur dritter oder vierter Sieger im Luxussegment sein. Sondern die Idee der Strategie, wie ich es verstehe, ist halt Fokus darauf, wo sie wirklich spitze sind. Das ist, wie ich es ja schon versuchte, in meinem ersten Statement rauszuarbeiten. Das sind zum einen ihre ikonischen Produkte, sprich der Trenchcoat, Hüte und alles, was man gegen schlechtes Wetter anziehen kann. Und zum zweiten natürlich schon diese bestimmte Art der Britishness. Das haben die anderen nicht, weil die sind entweder französisch oder italienisch. Und sie sind halt die britische Marke. Und das finde ich schon cool. Also so diese Idee, wir stellen den Big Ben gegen den Eiffelturm, hat zumindest eine ziemliche Alleinstellung.
Und der Teddybär steht vorm Big Ben.
Und Liam Gallagher hängt überlebensgroß neben Harrods. Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einführen zu dürfen. Mein Anlass ist ein für mich sehr spannender aktueller Post meines sehr geschätzten Kollegen, Professor Dr. Franz Rudolf Esch. Er hat auf LinkedIn gepostet, ich würde sagen, zum einen seinen persönlichen Ärger, den ich übrigens teile, zum anderen aber auch seine professionelle Einschätzung zum Status quo des Markenmanagements im Airline-Business. Unter der Überschrift »Wer fliegt mich?« und wenn ja, wie viele, stellt er sich im Kern die Frage, was markieren Airlines eigentlich? Wissen Airlines überhaupt noch, was ihre Leistung ist, die sie markieren? Und er beschreibt sein Flugabenteuer, wie er von Luxemburg über Zürich, über Berlin nach Frankfurt zurück nach Luxemburg fliegt. Offensichtlich hat er alles unter der Marke Swiss bzw. Lufthansa gebucht. Fliegen tut er aber durchaus auch mit der Swiss und einmal mit der Lufthansa, aber eben auch mit Airlines, die auf Namen wie Air Dolomiti und Air Baltic hören. Und er stellt sich schlicht die Frage, machen die sich bei der Swiss und bei der Lufthansa überhaupt noch Gedanken zu ihren, das ist jetzt meine Formulierung, sogenannten Premium-Marken? Wie schätzt ihr die Situation ein?
Der Post war für mich Wasser auf meine Mühlen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wer selber fliegt, stellt immer fest, man weiß wirklich langsam nicht mehr, wo man ist. Das ist ein Problem dieser Mehrmarkenplattform gedanklich geführten Unternehmen wie die Lufthansa, die mit ihren Marken Austrian und was da alles, Eurowings und Swiss, durch die Gegend fliegt und ich glaube von einer ökonomischen Notwendigkeit getrieben ist. Die ökonomische Notwendigkeit hast, du musst Flüge auslasten, du musst Maschinen auslasten und du musst dich darum kümmern, dass du diese Maschinen in der richtigen Zeit, in der richtigen Richtung, an den richtigen Ort mit möglichst wenig Verspätung und möglichst halbwegs noch zufriedenen oder nicht voll unzufriedenen Kunden so hinkriegst, dass du deine Flugkosten möglichst gering halten kannst. Und daher glaube ich, dass dort die Marke beileibe nicht den Gedanken so steuert, wie eigentlich das Netzwerk gesteuert wird. Es gibt im selben Zusammenhang ja auch noch ein paar andere Postings, die sich aufgebaut haben auf LinkedIn, bis zu einem sehr schönen Interview von Herrn Spohr im Frühjahr. Ja, wir haben jetzt einen Zufriedenheitswert von 55, bis Ende 26 sind wir wieder bei 75, ist alles kein Problem. Die Mitarbeiter müssen mit ihren Tarifen runter, weil die müssen dann die Kosten tragen, die haben das schließlich mit ihren Streiks mitverursacht. Also wenn du dem zuhörst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel von dem, was mal die Lufthansa als Stärke hatte, die eigene Identität und auch bei der Swiss, die ja inzwischen quasi als Submarke geführt wird, zwar die profitabelste und erfolgreichste im gesamten Lufthansa-Konzern, sind die ökonomischen, kurz- bis mittelfristigen Druckfaktoren so groß, dass die Marke eigentlich als zweites gespielt wird. Ich finde immer, die Swiss hält so viel auf ihre Schokolade und sagte mal, das ist so ein Zeichen und damit reißen wir unheimlich viel raus. Auch wenn es schlecht gelaufen ist und wir verspätet sind und eine Schoki abgeben, dann ist der Kunde gleich wieder ein bisschen zufriedener, zeigt auch der neueste Werbespot. Ich glaube, die Schokolade reicht nicht mehr.
Klar, es ist enttäuschend, wenn ich in einem Flieger sitze, der unter einer anderen Marke läuft. Ich glaube aber, das Problem liegt wirklich ganz woanders. Das liegt da, dass sich diese Marken wie eben Lufthansa, Swiss und auch andere Premium-Marken zu sehr in diese Mitte bewegt haben und das erfüllen wollen, eben was die Billig-Airlines erfüllen und daher wirklich ja kaum mehr eine Differenzierung mehr in der Economy Class zu finden ist. Also ich glaube, wenn das Erlebnis und die Experience stimmen würde und ich auf einem anderen Flug gebucht werde, wäre das noch verkraftbar. Aber dazu kommen ja so viele andere Faktoren, die zum Teil steuerbar sind, zum anderen Teil dann eben auch nicht. Markus, du hast es in Grundzügen eben auch schon gesagt, dass es einfach super herausfordernd ist, da ein gutes Kundenerlebnis zu erfüllen. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es ist viel, viel struktureller als die Herausforderung, dass ich in einem anderen Flieger sitze.
Ja, was ich mich frage, ist, wo geht die strategische Ausrichtung hin, wenn ich vorgeblich oder tatsächlich eine Premium-Marke im Airlines-Business führen will? Soweit habe ich bis jetzt immer Swiss und auch Lufthansa verstanden. Und wenn ich mir die aktuellen Spots der Swiss ansehe, sowohl den einen, wo Balletttänzer durch den Airport von Zürich tanzen, als auch den jetzt zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen, dann haben die schon Premium-Flair. Oder in der Sprache der Markenführung, da werden Premium-Versprechen abgegeben. Und die Frage ist, inwieweit stellt man sich vor, werden aktuell und auch zukünftig diese Premium-Versprechen tatsächlich eingehalten?
Ich glaube, es reicht heute nicht mehr, ein Premium-Versprechen abzugeben und dann darauf zu hoffen, dass die Flugbegleiter das dann auch mit einem Lächeln einlösen. Du hast heute das größere Problem, dass jeder, der irgendwie in der Luft unterwegs ist, eine ganz konkrete Erfahrung hat und die hält er dann gegen einen Spot, den er irgendwann irgendwo sieht. Und diese Vorher-Nachher-Erfahrung, dass du sagst, ich gebe dir mal ein Versprechen und das löse ich dann während des Flugs ein, da sind viel zu viele Interaktionseffekte zwischen den Kommunikationsbotschaften, sprich in der Customer Journey vorhanden, wo du das heute einfach nicht mehr so aufteilen kannst. Ich meine, überleg dir doch mal, du steigst mit einem Swiss-Ticket in eine Edelweißmaschine, wissend, dass du bei Swiss für einen Kaffee zahlen musst. Und auf einmal sitzt du bei Edelweiß und kriegst einen Kaffee, kriegst ein Schokobrötchen. Die sind freundlich, die sind nett, die geben dir auch noch eine Cola hinterher. Da fragst du dich, wo bin ich jetzt eigentlich wirklich, in welcher Journey unterwegs?
Und dann ist auch eine Frage, ist es immer noch Premium, wenn ich für jede Leistung extra zahlen muss? Das war schon in der Vergangenheit ein großer Vorteil. Ich weiß, ich kam irgendwie durch mit meinem Gepäck bei Swiss und Lufthansa und jetzt bist du circa bei denselben Voraussetzungen und das ist natürlich getrieben durch die Plattformen, dass die Preise eben es bestimmen, die Kunden nach den Preisen buchen und die Premium-Airlines eben auch nur gebucht werden, wenn der Preis besonders niedrig ist.
Ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt, Herr Schügel, Ihre Flüge sind bereit zum Einchecken. Dann gehst du auf die App und checkst ein, dann kommt erstmal die Frage, willst du das noch dazu buchen? Magst du das noch? Bevor du überhaupt am Einchecken bist, hast du 28 Mal irgendwelche Kästchen, wo du ein Upselling kriegst, bevor du eigentlich das machen kannst, warum du da bist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer die so transaktionsorientiert dazu Nudgen gezwungen hat, dass mich das einfach dazu führt, dass ich sage, na jetzt garantiert nicht. Jetzt möchte ich erstmal meinen Sitzplatz haben.
Und zudem ist die Software häufig auch noch lausigst programmiert. Also du kriegst den Link von der Swiss, landest bei Eurowings, die dir aber mitteilen, dass sie dich nicht einchecken können, weil du bei der Partner-Airline gebucht hast, also dass du bitte dann doch nochmal zurückgehst. Und dann fliegst du mit Eurowings, die dich darüber informieren, also du bist ja eigentlich Swiss-Kunde, dass man heute wieder mal nicht pünktlich aus Zürich loskommt. Und dann fragst du dich, rechne ich das jetzt Eurowings an oder Swiss? Und das ist meine Frage. Was branden die eigentlich? Die Kernleistung, dass ich möglichst zuverlässig und pünktlich von A nach B komme, ist ja nur das eine. Ich habe eigentlich bisher auch immer noch Sicherheit mitgebucht, wenn ich Swiss gebucht habe. Aber in dem Moment, wo ich in Partner-Airlines sitze, deren Marken mir gar nicht bekannt sind, frage ich mich, ist das überhaupt noch Teil der Marke? Also was verstehen die unter Qualität? Dass du möglichst reibungslos mit noch ein paar Aufschlägen, Markus, du hast gerade beschrieben, irgendeinen Flug buchst, ist das die Premiumleistung? Oder ist es die Kernleistung, dass du sicher von A nach B kommst, möglichst pünktlich?
Mich erinnert das extrem an einen Begriff, der mal geprägt wurde, der fraktalen Marke. Da hat man gesagt, in den fraktalen Erlebnissen spielt sich eine Marke ab, was du drumherum wahrnimmst. Und ich glaube, hier sind wir jetzt im Negativbeispiel dabei angekommen. Manchmal fühlt sich so an, dass man hofft, es ist so verwirrend, dass man es gar keiner Marke mehr zuordnet, sondern einfach sagt, ich bin geflogen und vielleicht habe ich noch eine positive Erinnerung an die Schokolade und dann hat sich die Marie.
Das führt ja fast dazu, dass dann Menschen andere Airlines, die Billig-Airlines, als positiver bewerten, eben weil jedenfalls die Erwartungshaltung erfüllt wird. Gerade wieder rausgekommen in einer Verbraucherumfrage, eben, dass die Premium-Fluggesellschaften teilweise schlechter abschließen als die Billig-Airlines. Und das ist dann ja schon bezeichnend.
Also von der Grundidee ist die Lufthansa schon nicht falsch, dass sie innerdeutsch mehr oder weniger nicht mehr unter Lufthansa rumfliegt, weil geht ja eh nur schief.
Guck dir mal die Flugverbindungen an mit Eurowings. Das ist der einzige Flug, der nach Köln geht. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst gar keine andere Airline wählen. Da musst du auch nicht drauf achten, dass was schief geht. Ja, bist ja gebunden.
Da kann man aber auch wunderbar in die Deutsche Bahn, Markus.
Ja,
die ist ja auch zuverlässig.
Also ich bin ja absoluter Deutsche Bahn-Verfechter. Also Zürich, Hamburg, Top-Verbindungen.
Also mein Punkt ist tatsächlich der, ich bin mir nicht sicher, ob Airlines im Moment eine sinnvolle Markenstrategie und Markenkommunikationsstrategie haben. Und ich will jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch eine kleine Anekdote zum Besten geben, weil ich bin nämlich Swiss-Fan und ich wünsche der Swiss alles Gute und ich buche eigentlich auch immer Swiss. Und kürzlich hatte ich ein Gespräch mit zwei Schweizer Top-Managern und der Smalltalk kam dann halt aufs Fliegen und ich wollte das große Loblied auf die Swiss singen. Ich bin nicht mal über den ersten Halbsatz hinausgekommen und dann sind die beiden Schweizer Top-Manager explodiert mit ihrer wirklich, wirklich tiefen Kritik an der Swiss.
Ja, und das ist die Kernzielgruppe, ne? Das sind das, was man die Frequent Traveler nennt. Wahrscheinlich sind sie sogar noch Senatoren. Auch bei der Kernzielgruppe tut man sich nichts Gutes, wenn man nicht versucht, stärker mal wieder auf den Kern zurückzukommen.
Ich würde gerne mit euch zum Abschluss über eine Werbemaßnahme der Marke Zum Dorfkrug sprechen. Kurzer Hintergrund, wahrscheinlich kennen nicht alle die Marke Zum Dorfkrug, obwohl sie natürlich in Norddeutschland weit bekannt ist. Es ist eben ein norddeutsches Familienunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Neu-Wulmsdorf und dieses Unternehmen stellt seit 2004 Salatsoßen, Soßen und Desserts her. Konkret nun zur Kampagne. Was hat das Unternehmen gemacht? Das Unternehmen hat eine neue Salatsoße lanciert, und zwar ein Ranch Dressing. Und zur Bewerbung wurde eine Blindverkostung durchgeführt. 114 in Deutschland lebende Amerikaner wurden zum Blindtest eingeladen. Das Produkt trat gegen 3 US-Produkte an und Zum Dorfkrug gewann den Blindtest. Mit dieser Aussage wirbt jetzt Zum Dorfkrug auch am New Yorker Times Square. Dort gibt es eine 970 Quadratmeter große Werbefläche, die bespielt wurde mit dem Slogan sinngemäß Sorry America, das beste Ranch Dressing gibt es nur in Deutschland. Meine Frage an euch, ist das eine smarte Aktion oder eigentlich eher verbranntes Geld? Was denkt ihr?
Für mich ist es eine Aktion, warum ich Marketing liebe. Das ist kreativ, das ist mutig. Ich weiß nicht, was man daran nicht mögen kann. Also auf die Idee muss man erstmal kommen und jeder, der in die Bild-Zeitung, ins Hamburger Abendblatt etc. geguckt hat, hat davon erfahren. Klar haben die Geld für ihr Riesenposter am Times Square bezahlt, aber das haben sie immer von den Mediakosten reingeholt durch das, was in allen klassischen Medien und auf allen sozialen Medien stattgefunden hat.
Auch mein Herz schlug höher, als ich sah, was die da am Times Square gemacht haben. Ich finde aber die Idee dahinter, diesen Produkttest zu machen, der hat ja schon was. Also zu sagen, wir testen mal gegen die 3 amerikanischen, ich sage mal, highly processed und irgendwie noch nach Mayonnaise juckenden Dressings und finden raus, dass wir das Bestschmeckende sind. Und es gibt doch dieses schöne alte Beispiel von Al Reese und Jack Trout. You might be knowing the most popular German beer in the United States. Now taste the most popular German beer in Germany, which is Beck's. Und daran hat mich das extrem erinnert. Auch wenn da keine Availability, keine Physical Availability in den Vereinigten Staaten ist, so haben sie auf jeden Fall mal angefangen, eine Mental Availability aufzubauen. Und das finde ich spannend. Und dann auf der anderen Seite juckt es mir auch so ein bisschen unter den Fingern, weil es ja so einige Agenturen auch gerade in der Schweiz gab, die immer gesagt haben, am Times Square brauchst du heute nicht mehr werben. Du kriegst viel mehr Leute auf TikTok und du bist viel relevanter, wenn du auf TikTok bist und Times Square bringt dir gar nichts mehr. Ich glaube, das beweist ein bisschen das Gegenteil. Die ganz klassischen Mechanismen, die es immer gibt, kann man heute auch noch nutzen, um relevant zu werden und auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke, dieses Denken in der vernetzten Welt führt nicht dazu, dass ich den Times Square verdonnern sollte, sondern ich sollte mich fragen, welches Medium ist am besten geeignet, um eine Botschaft für meine Kunden so rüberzubringen, dass ich einen Effekt habe. Und dafür ist es ein hervorragendes Beispiel. Und mich hat es echt gefreut, auch das Interview, was es dazu gibt, mit welcher Nonchalance der Marketingleiter sagt, auch KMUs können sowas aus Europa heraus. Dann ist das genau das, was Marketing auch leisten kann.
Ja, ich bin also erstmal persönlich absoluter Fan dieser Marke. Ich bin quasi mit der aufgewachsen und freue mich jetzt mittlerweile, dass es auch die Produkte zum Dorfkrug in Österreich zu kaufen gibt oder auch in Süddeutschland. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ich hatte denselben Gedanken wie du, Markus, eben, dass so mancher die klassischen Medien da verteufelt und sagt, es muss alles nur noch digital sein. Und wie cool ist das dann wirklich, dass ein norddeutsches KMU über diese Bande spielt und das Media-Äquivalent wieder reinholt. Was man schon aber auch sagen muss, es ist jetzt nicht der erste Player, der es gemacht hat. McDonald's hat das mal sehr cool umgesetzt, McDonald's Deutschland, um die App zu bewerben, also dass man aus der Ferne bestellen kann und dann abholen kann in jedem deutschen McDonald's. Das war auch schon sehr, sehr cool umgesetzt. Und die deutsche FDP hat auch schon mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Times Square geworben. Also manch anderer deutscher Absender ist auch schon auf die Idee gekommen. Trotzdem muss man sagen, cool aufgegriffen, gut in diesen Kontext der Kampagne gesetzt. Es spielt ja auch alles aufeinander ein. Also sie arbeiten jetzt mit amerikanischen Influencern zusammen, die in Deutschland leben, greifen die Aktion wiederum auf der Website auf Social Media. Also das bestärkt sich schon schön. Wahrscheinlich ist es dann irgendwann an einem bestimmten Punkt auch als Neuigkeitswert dahin, dass ein deutsches Unternehmen am Times Square wirbt. Ist dann die Frage, wie lange greift die Bild das noch auf? Aber hier schön genutzt.
Genau. Nächstes Mal ist eben nicht mehr originell. Das ist so klassisches, wie sagst du immer gern, Markus, schönes, altes Guerilla-Marketing.
Genau.
Ohne, dass man jetzt hier irgendwie illegal werden musste. Ich will nur noch mal unterstreichen, was Hanna ja im Grunde auch schon umschrieben hat. Was mir auch gut gefällt, neben dieser Grundidee, sind halt auch die Details. Wie Markus, du hast auf diese Studie, über deren Qualität wir uns nicht unterhalten wollen, aber die ist originell angelegt. Und auch die Grundidee zu erzählen, wir haben da ein neues uramerikanisches Produkt und wie kriegen wir die Qualitätsbotschaft super cool rüber? Und das ist eigentlich die Hauptgeschichte. Ich persönlich sehe gar nicht so, was ihr jetzt beide betont habt, diese Kontroverse zu irgendwelchen Social Media oder sonst wie Strategien, sondern das ist einfach gut überlegt, wie man eine News in die Welt setzen kann, die gerne aufgegriffen wird.
Ja, aber darum geht's ja. Es geht ja darum, dass du es ganz logisch durchspielst. Es geht ja nicht darum, dass du hingehst und ein Medium von vornherein verdammst und sagst, sowas musst du heute überhaupt nicht mehr machen. Ob das jetzt klassisches Guerilla-Marketing ist oder einfach auch, ich glaube, die frühere Kategorie in bestimmten Vorlesungen einer FU Berlin war das mal Produkt-PR genannt. Das ist ganz klassisch gespielt. Aber das ist halt etwas, was ich glaube, was man heute immer noch betonen muss. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen, weil es fancy ist und zu machen, weil alle irgendwo hinrennen, sondern es ist die Frage, wo kannst du die Wirkung erzielen, die du mit der Nachricht bei deiner Zielgruppe erreichen willst? Und dann landest du eben bei solchen Ansätzen wieder. Und ich finde es ja gut, wobei ich bei Marie-Agnes Strack-Zimmermann mich immer frage, ob die nicht im Deutschlandfunk besser aufgehoben ist, weil da hört dann auch noch einer hin. Aber das sei dahingestellt, ja. Aber der Gedanke zu sagen, du machst sowas, das ist halt im Spektrum der Markenführung drin. Und dann kannst du sowas auch sinnvoll spielen und du darfst es halt nicht von vornherein verdammen. Darum geht's mir. Also diese Entweder-Oder-Denke, wir hatten es ja neulich gerade erst, ja, ist für mich etwas, was einfach immer wieder in die falschen Richtungen führt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, es funktioniert.
Und man darf es eben auch nicht direkt ablehnen, weil man denkt, das wäre zu teuer oder nicht machbar als kleines Unternehmen. Also das finde ich ist schon halt auch eine Perspektive, weil es immer der erste Gedanke ist, wir müssen einfach auf Social Media aktiv werden und dann rechnet sich das schon. Also ich meine, diese Perspektive darauf, das ist ja ein überschaubares Budget, was eingesetzt wurde, bietet ja auch nochmal einen Blickwinkel. Bei der FDP bin ich mir auch stark unsicher. Also ich meine, da gab es viel Kritik an der Aktion und ist auch die Frage, ob das wirklich das richtige Zeichen ist, am Times Square mit dem eigenen Gesicht zu werben.
Also ich will betonen, ich habe nur Dorfkrug gelobt.
McDonald's können wir auch loben. Das war auch cool.
Aber nochmal, es geht nur darum, dass du es eben richtig und falsch einsetzen kannst.
Aber seien wir doch mal ehrlich, Medium ist hier ja zweitrangig.
Ja, ist es immer.
Sondern der Hebel hier ist, und das finde ich ja auch gerade so gut, ist die kreative Idee.
Ja.
Aber Thorsten, sorry, aber darum geht's doch. Es geht doch darum, the media is not the message. Das ist das, wo wir einfach von wegkommen müssen.
Da sind wir uns alle mal einig.
Naja, wir drei, ja.
Das war's für heute. Unter der Überschrift Back to the Roots will Joshua Schulman als neuer CEO die britische Luxusmarke Burberry revitalisieren. Der Fokus soll wieder auf den ikonischen Produkten wie Trenchcoats und Schals sowie auf der Britishness der Marke liegen. Welche Erfolgschancen besitzt diese strategische Ausrichtung in der kritischen Situation, in der sich viele Luxusmärkte aktuell befinden? Inwieweit können Premium-Airlines wie Lufthansa und Swiss heutzutage noch ihr Markenversprechen einlösen? Welchen Einfluss haben die Leistungen sogenannter Partner-Airlines wie Air Baltic oder Air Dolomiti auf die Markenwahrnehmung? Muss die strategische Markenführung in der Airline-Industrie zukünftig neu ausgerichtet werden? Das norddeutsche Familienunternehmen zum Dorfkrug präsentierte auf dem New Yorker Times Square auf einer 970 Quadratmeter großen Werbefläche ein neues Ranch-Dressing, das es in den USA überhaupt nicht zu kaufen gibt. In Bild und Co. sowie auf den sozialen Medien in Deutschland wurde darüber intensiv berichtet. Wurde hier Geld verbrannt oder war dies hocheffiziente Guerilla-Werbung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun, well. Der St. Galler Marketing Podcast.